HR2. Der Tag.
Einen schönen guten Tag, sagt Katrin Fischer.
Ich bin von Kopf bis Fuß auf Werbung eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Das liegt, was soll ich machen, so in der Natur. Ich kann halt werben nur und sonst gar nichts.
Haben Sie schon Ihre Fenster vermietet, die Türen Ihres Kleinwagens, den Schulranzen Ihrer Kinder? Nein? Dann hören Sie gut zu, denn heute geht es hier in HR2 der Tag um die Litfaßrepublik Deutschland. Wir beschäftigen uns damit, wie der öffentliche Raum mit Werbebotschaften zugemüllt wird. Und das geht nicht nur uns auf die Nerven.
Die Werbeindustrie plakatiert den öffentlichen Raum. Was in totalitären Ländern staatliche Propaganda macht, besorgt hier die Privatwirtschaft. Die Bürger mit einseitigen Behauptungen bombardieren. Monströse Buchstaben und fototechnisch aufgeblasene Industrieprodukte werden durch die Städte chauffiert und sogar sanierungsbedürftige Kirchen verbergen sich hinter gigantischen Models, weil sich so die Kosten der Sanierung oder der Unterhalt für Busse und Bahnen eindämmen lassen. Dabei wird die Werbung gleichzeitig aggressiver und unauffälliger, weil sie immer weniger getrennt vom Stadtraum wahrgenommen werden kann. Wenn ich in Berlin am Potsdamer Platz bin, ist es nicht klar, ob ich in einem kommerziellen, öffentlichen oder architektonischen Raum bin. Wie am opulenten Times Square in New York verwischen die Grenzen zwischen kommerziellem und öffentlichem Raum. In Berlin stellte die Technische Universität 2002 die Fassade eines denkmalgeschützten Hochhauses einer Werbefirma zur Verfügung. Dieses weltweit größte Plakat nötigte die Studierenden, auch tagsüber das Licht einzuschalten. Gegenwärtig wird die silberfarbene Kugel des Berliner Fernsehturms mit einer Folie bedeckt, die ihr zur WM die Anmutung eines Fußballs geben soll. Magentafarben, um für die Telekom zu werben, die den Fernsehturm ja schließlich besitzt. Auf dem historischen Charlottenburger Tor, seit Monaten wegen Sanierung eingerüstet, sind auf Planen riesige Handys der Firma Samsung abgebildet, die ihr Werk in der Stadt bald schließen und die Angestellten entlassen wird.
Von Kopf bis Fuß auf Werbung eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nichts.
Das war ein Text des Kulturwissenschaftlers Giuseppe Petronazzi von der Taz. Produktinformationen auf Kirchtürmen, Werbung in Straßenbahnen, Sponsorennamen auf Museumsbeständen. Wo früher einmal zottlige Gestalten uns um eine Mark anschnorten, da werden wir heute überall und ständig, freundlich und adrett, auf Produkte aufmerksam gemacht. Der öffentliche Raum wird kommerzialisiert und mit ihm unsere Sprache und unser Denken. Das ist heute unsere These. Litfaßrepublik Deutschland, wie Sponsoring unsere Städte verändert, so haben wir den Tag genannt, oder auch wie unsere Köpfe zugemüllt werden. Und wir beginnen mit einem Beispiel aus Nürnberg. Seit ein paar Tagen heißt das dortige Fußballstadion nicht mehr Frankenstadion, sondern Easy-Kredit-Stadion. An solche Stadiennamen haben wir uns ja schon fast gewöhnt, denn auch das frühere Frankfurter Waldstadion heißt seit fast einem Jahr Commerzbank Arena und im bayerischen Fürth gibt es allen Ernstes ein Playmobil-Stadion für erwachsene Menschen wohlgemerkt. Doch in Nürnberg geht man jetzt noch weiter. Um unter anderem Tariferhöhungen im öffentlichen Nahverkehr zu verhindern, will CSU-Stadtrat Meyer einzelne Haltestellen an Sponsoren verkaufen. Sabine Göb fasst die Fakten für uns zusammen.
Wenn es nach dem Nürnberger Stadtrat Volker Meyer geht, dann dürften Sponsoren ihre Botschaft künftig auch an den Nürnberger Haltestellen und das Volk bringen. Weil die städtischen Verkehrsbetriebe 67 Millionen Euro Verlust machen, sollen die Haltestellennamen verkauft werden. Wer zahlt, hängt dann seinen bunten Werbewimpel ans Haltestellenschild.
Und zum anderen geht es natürlich vielleicht in einem zweiten Schritt auch darum, herzugehen und einem Sponsor zu ermöglichen, auch sich an der Gestaltung der Haltestelle zu beteiligen. Gerade bei U-Bahn-Haltestellen ist es ja sehr kostenintensiv. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele Sponsoren auch ein gehöriges Interesse daran haben, dass die Haltestellen nicht nur ihren Namen tragen, sondern auch attraktiv aussehen. Und das würde natürlich auch Kosten sparen.
Hauptsache Geld kommt rein, egal wie das Stadtbild dann aussieht. Und der fränkische Kabarettist Klaus Karl Kraus malt sich schon mal aus, wie weit man den Ausverkauf treiben könnte.
Das traust du dir als Kabarettist gar nicht erfinden, was die Blädel da machen. Ja, was ist denn da passiert? Überlege mal, wenn da aus Versehen ein Großmetzger Hauptsponsor geworden wäre, dann hase das Stadion vielleicht 250 Gramm grobe Leberwurst.
Denn mit dem Verkauf des Stadionnamens an einen Sponsor haben die Nürnberger inzwischen schon Erfahrung. Eine Bank hat überall im ehemaligen Frankenstadion ihre blau-weißen Werbewimpel aufgestellt und ihre Schilder hingeschraubt. Der Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Mahli ist selbst hin- und hergerissen.
Das Herz jault auf mit allen Fans. Das Hirn weiß, dass man heutzutage im Profifußball auf sowas nicht verzichten kann. Und das Hirn weiß auch, und ich sage das auch so ehrlich, dass die Namensrechte ein Teil unserer Stadionfinanzierung waren. Und insofern halte ich es für legitim, dass die Betriebsführungsgesellschaft den Vertrag geschlossen hat. Die Stadt hat ihn ja selbst gar nicht geschlossen.
Der alte Stadionname war Balsam für die fränkische Seele. Altoberbürgermeister Peter Schönlein hat vor 15 Jahren zusammen mit allen fränkischen Bürgermeistern das Frankenstadion aus der Taufe gehoben. Es sollte auch identitätsstiftend sein.
Also bisher war es unser Frankenstadion. Und ob die jetzt sich noch so damit identifizieren können, wenn ein solcher Name am Eingang prangt, das ist doch sehr zu bezweifeln. Und eher möchte ich mal hoffen, dass es in ihrem Herzen immer das Frankenstadion bleibt.
Aus und vorbei. Jetzt heißt es Easy Credit Stadion. Allerdings haben sich die Nürnberger dermaßen darüber aufgeregt, dass der Sponsor sich in ganzseitigen Zeitungsanzeigen für den Ärger mit dem neuen Namen entschuldigt hat. Zumindest in den Negativschlagzeilen hielt sich die Geschichte einige Tage lang. Die meisten Nürnberger halten es mit Sportreporter Günter Koch, der sich schlicht und ergreifend weigert, den Sponsor und seinen Schilderwald zur Kenntnis zu nehmen.
Das Stadion, das einen neuen Namen hat, dieser Name fällt mir jetzt gar nicht ein. Ich weiß auch nicht warum, bin zwar Englischlehrer, aber irgendwie kann ich das nicht. Kurz und gut ist es ganz interessant, was hier die Fans draus machen. Die schreiben groß und deutlich Frankenstadion, offiziell heißt es nicht mehr so. Aber ich bin mal gespannt, was los sein wird in einer Minute, wenn die Mannschaften einlaufen. Ob die Fans bereits heute Flagge zeigen und sich irgendwie artikulieren. Ich werde ganz einfach, ich weiß noch gar nicht, bin ein spontaner Mensch, das werden wir jetzt dann gleich hören, wie ich mich melde.
Tja, mit der alten Identitätsstiftung für die Franken ist es jetzt vorbei. Jetzt heißt es auf ins Kreditschei-Stadion. Bernhard Faller, Geograf und Geschäftsführer des Empirica-Institutes, das sich unter anderem mit Stadtentwicklung beschäftigt, ist jetzt am Telefon. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Faller, würden Sie gern in ein Fußballstadion gehen, das Easy Credit, Commerzbank oder Playmobil heißt?
Da machen Sie es mir einfach mit dieser Frage, weil ich gehe eigentlich nicht in Fußballstadien. Insofern bin ich froh, dass die Dinger nicht mit meinen Steuergeldern finanziert werden müssen. Was war ja bislang der Fall. Und wenn sie jetzt aus privaten Mitteln finanziert werden, umso besser für mich.
Das heißt, Sie finden das überhaupt nicht so schlecht, dass die privat finanziert werden. Also das Lamento können Sie nicht nachvollziehen.
Ich kann es nicht nachvollziehen. Im Fall von Fußballstadien schon gar nicht. In anderen Fällen, wo es dann in den öffentlichen Raum reingeht, Fußballstadien, das ist ja eine Sache, ist für eine ausgewählte Gruppe, ist für Fans, die mögen sich daran auch stören. Wenn es in Bereiche des öffentlichen Raums hineingeht, muss man sicher etwas kritischer hingucken. Oder gerade identitätsstiftende Symbole. Sie hatten eben das Beispiel vom Alex in Berlin. Das finde ich, da muss man kritischer hingucken. Aber gleichwohl glaube ich, dass das, ist alles zu relativieren. Denn wir sind ja nun gewohnt, dass der Staat für uns viel tut. Wir wollen alle nicht mehr Steuern zahlen, als wir das schon tun. Wir trauern alle darum, dass manche Bibliothek geschlossen wird, dass manche U-Bahn-Linie nicht in dem Takt fährt, wie wir uns das wünschen, dass manche Haltestelle nicht so aussieht, wie wir uns das wünschen. Wir wollen es als Kollektiv nicht bezahlen. Wenn wir dann Unternehmen gewinnen, die das machen, finde ich das zunächst mal gut. Und man muss dann, wenn man sich darauf einlässt, und das sollte man tun, das ist ja das, was wir wollen, das ist ja eigentlich unser neues, modernes Gesellschaftsbild, dass wir die Privaten stärker wieder mit in die Verantwortung nehmen, dann muss man aber damit rechnen, dass die das nicht ganz uneigennützig tun und muss ihnen gewissen Raum einräumen.
Das heißt, Sie sagen, in Zeiten leerer öffentlicher Kassen ist der Verkauf des öffentlichen Raums an sogenannte Sponsoren unvermeidlich und es geht darum, ihn zu gestalten. Ist das richtig?
Ja, genau, das finde ich wohl. Man kann dem nicht Tür und Tor öffnen im Sinne von, es ist egal, wie der öffentliche Raum aussieht. Da soll man durchaus Ansprüche dran stellen. Und man muss es dann aber aushandeln. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Städte hingehen demnächst, wenn das Thema noch ein bisschen mehr an Breite gewinnt, aber das wird es tun, und sich sehr systematisch damit auseinandersetzen werden, indem sie Werbefachleute und Stadtplaner zusammenspannen und, sagen wir mal so, Guidelines, Richtlinien ausarbeiten lassen und die politisch beschließen, wie man mit dem Thema umgeht.
Das heißt,
und dann kann man auch sicher was Vernünftiges draus machen für die Städte zu beiderseitigem Nutzen.
Das heißt, wenn wir jetzt das Beispiel haben mal mit dem Verkauf von Haltestellen, geht es dann darum, dass man mit dem Sponsor aushandelt, wie man diese Haltestellen einigermaßen integrierend ins Stadtbild gestalten könnte. Sowas zum Beispiel?
Die Haltestelle selbst wird ja sozusagen die Haltestelle bleiben. Und da geht es zunächst mal darum, dass der Sponsor vielleicht Geld gibt, dass sie wieder ordentlich aussieht. Wir würden uns ja alle freuen, wenn so manche Haltestelle, die heute etwas verkommen aussieht, ein bisschen aufpoliert wird. Dann will der Sponsor natürlich seinen Gegenwert sehen und sagen, die Haltestelle soll nach meinem Unternehmen heißen oder da soll ein großes Schild pranken mit meinem Werbebanner. Und darüber muss man dann reden. Wozu ist man bereit? Kann man die Haltestelle mit einem Zusatz versehen? Wird sie ganz umbenannt? Reicht es, irgendwo eine Werbung, eine kostenlose für ihn unterzubringen? Das sind so Aushandelsprozesse. Eine sehr symbolträchtige Haltestelle mit einem hohen Umschlag von Fahrgästen umzubenennen, da muss man dann auch mehr Geld raushandeln. Und von dem mehr Geld kann man dann natürlich wieder andere Aufgaben finanzieren, die einem sozial vielleicht wichtig sind, aber die man normalerweise aus dem Stadtsäckel nicht mehr finanzieren kann.
Man ist natürlich prinzipiell misstrauisch gegenüber den Sponsoren und ihrem Eigeninteresse, dass so etwas gelingt. Aber wenn ich richtig informiert bin, ist Leverkusen zum Beispiel eine Stadt, die ja von Bayer, dem dort ansässigen Unternehmen, extrem profitiert hat und wo die Gestaltung einigermaßen gelungen ist.
Ja, das ist ein ganz interessantes Beispiel. Bayer ist ja aus Wuppertal damals kommend um die Jahrhundertwende nach Leverkusen gegangen. Damals gab es diesen Begriff noch gar nicht, Leverkusen. Es war im Prinzip nur eine kleine Industrieansiedlung, die da bestand. Und Bayer kam da mit seinem Werk hin und ist sehr schnell gewachsen. Und die ganze Infrastruktur, die ganze öffentliche Infrastruktur war eigentlich nicht vorhanden. Und deswegen ist Bayer hingegangen in so einem Selbstinteresse heraus, um Arbeiter hinzukriegen, auch Angestellte aus dem Wuppertaler Werk in das Leverkusener Werk zu kriegen und hat angefangen, Einkaufsmöglichkeiten zu schaffen. Bayer Kaufhaus, das war sozusagen das Logo, da ging man einkaufen. Es gab das Bayer Kulturhaus, es gab die Sportvereine, die kennen wir heute alle. Es gab aber auch Briefmarken, Sammlervereine und Gott weiß was. Also sie haben sich um das gesamte Kultur- und öffentliche Leben bemüht, bis hin zum Wohnungsbau, also solche Aufgaben, die ja viele Unternehmen gemacht haben und haben somit sozusagen die Stadt geprägt, weil eben der öffentliche Sektor, also die Stadt selber war nicht existent, sie konnte nicht funktionieren. Das hat Bayer im Eigeninteresse kompensiert und hat das sehr lange aufrechterhalten. Heute ist es jetzt umgekehrt. Unter dem Druck der Märkte, unter dem Kostendruck, den auch so ein großes Unternehmen heute hat, ziehen die sich natürlich aus diesen Aufgaben zurück. Und dann ist das Geschrei plötzlich groß, wenn auch der Name Bayer, das Bayer Kaufhaus, was jetzt nur noch als Zentrale da ist, aber die kleinen Niederlassungen in den Ortsteilen verschwinden. Wenn der Name aus den Ortsteilen verschwindet, das tut in Leverkusen tut das jedem leid.
Der Ausverkauf des öffentlichen Raums ist also unvermeidlich, sollte aber zumindest einigermaßen sensibel gestaltet werden, sagt Bernhard Faller, Geograf und Geschäftsführer des Empirica-Institutes. Vielen Dank. Das klingt natürlich ziemlich vernünftig. Aber wie immer kann man die vernünftigen Ideen auch auf einen genauen Punkt bringen. Noch einmal Giuseppe Petronazzi.
So wird der Druck, Flächen für Werbung zur Verfügung zu stellen, immer größer, je weiter sich der Staat aus der Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen zurückzieht. Sogar an Schulen ist mittlerweile in allen Bundesländern das Sponsoring erlaubt. In Bremen, Berlin und Sachsen-Anhalt sogar direkte Produktwerbung. Selbst wenn, wie die Werbewirtschaft betont, in den letzten 3 Jahren die Zahl öffentlicher Plakatwände gesunken ist, dann deswegen, weil sich die Werbung eben andere Bereiche erobert, etwa in der U-Bahn, wo neben Infoscreen und Plakaten neuerdings sogar der Fußboden auf Schnäppchenmärkte hinweist. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen muss der Zuschauer zur Kenntnis nehmen, welche Biersorte eine Sendung freundlich unterstützt hat. Und der Fußballfan betritt kein Stadion mehr, sondern das dreidimensionale Anzeigenblatt einer Allianz- oder Signal-Iduna-Arena. Menschen fühlen sich dadurch nicht belästigt, glaubt Volker Nickel, Sprecher des Zentralverbandes der deutschen Werbewirtschafter. In der Bevölkerung ist Werbung kein Thema, sie wird akzeptiert, sagt er. Auch Martin Skarabis, Sozialpsychologe an der Uni Münster, sieht die Werbeflut gelassen. Die Menschen können sehr gut ausblenden. Selbst wenn Werbung lästig oder aufdringlich sei, richte sich der Ärger des Behelligten nicht gegen ein bestimmtes Produkt, sondern gegen Werbung schlechthin.
Ich bin von Kopf bis Fuß auf Werbung eingestellt, denn das ist meine Welt. und sonst gar nichts.
Litfaß Republik Deutschland, wie Sponsoring unsere Städte verändert. Das ist heute unser Thema in HR2, der Tag. Und was Nürnberg gerade einführen will, nämlich den Verkauf von Haltestellen an Sponsoren, das ist in Mainz seit 1999 ganz normal. Unser Kollege Reinhard Lauterbach ist dort mal mit dem Bus herumgefahren.
Auf dem Bus, der vom Mainzer Bahnhof zum Sitz der städtischen Verkehrsbetriebe fährt, steht als Ziel der Name eines Baumarkts. Schon auf dem Weg passiert man seltsame Haltestellen. Antje Hermanni, Sprecherin der Mainzer Stadtwerke, hat sich an die neuen Haltestellennamen schon gewöhnt.
Hier ist irgendwas mit Schiersteiner Brücke oder so ähnlich. Und so heißt es ja nicht mehr, aber ich weiß nicht genau. Da müsste ich schon mal nachfragen.
Der neue Name hingegen hat in ihren Augen Wiedererkennungs- und Merkbarkeitswert.
Jetzt heißt es Bar Baumarkt Rainerlee, ja? Damit man weiß, wo man hinfährt.
34 von etwa 400 Haltestellen in Mainz tragen inzwischen Namen, für die eine Firma gezahlt hat.
Also die erste Bushaltestelle, die gesponsert worden ist, war die Haltestelle Obere Ausstraße. Und die wurde umbenannt in Plendax Procter & Gamble.
Manche, zugegeben, heißen nach wie vor nur langweilig, zum Beispiel Stadtbibliothek. Aber da wohnt eben niemand Sponsorenfähiges außer der Landes-CDU und die hat wohl das Gespött gescheut. Was die Stadtwerke aus dem Haltestellen-Sponsoring einnehmen, will die Sprecherin nicht verraten, nur die Grundsätze der Preisgestaltung nennt sie.
Eine Endhaltestelle ist natürlich teurer als eine normale Haltestelle, denn diese Endhaltestelle wird ja ständig auf dem Display in den Bussen gezeigt und wird auch sehr oft in den Fahrplänen gedruckt.
Und dass die Stadtwerke versuchen, die Vergabe der Sponsorennamen branchenexklusiv zu handhaben. Also zum Beispiel nur einen Schmuck- und Uhrenhändler. Der sitzt am
Schillerplatz. Juwelier Willenberg.
Uhrmachermeister Stefan Schramm vertritt den Inhaber des alteingesessenen Juweliergeschäfts und gibt bereitwillig Auskunft über die Motivation für das Haltestellensponsoring. Natürlich, die Bekanntheit steigt, auch der Umsatz sei seitdem etwa 10% höher. Naja, der Gewinn komme nicht so ganz nach. Aber der wichtigere Grund für den Zusatz am
Schillerplatz.
Die Kundschaft, die von außerhalb kommt. Da die Beschreibung per Telefon, wie man auf den Schillerplatz kommt oder an die Schillerstraße kommt, fast nie funktioniert, haben wir uns gedacht, den Bahnhof findet fast immer jemand. Und von da aus kann man mit sämtlichen Verkehrsmitteln Richtung Innenstadt fahren und kommt immer an dem Schillerplatz vorbei. Und dann wird auch angesagt, dass wir da sind.
Dass jemand protestiert hätte gegen die Verwerbnis im historischen Mainzer Stadtbild, das ist weder den Stadtwerken noch der Juwelierfirma Willenberg je vorgekommen. Im Gegenteil, sagt Schramm.
Eine Dame, etwa um die 60 Jahre alt, die schon seit Jahrzehnten nicht mehr in Mainz wohnt, aber jetzt mal zu Besuch da war, mit dem Bus hier reinfuhr. Sie wollte nichts kaufen, sie wollte auch nichts repariert haben, gar nichts nicht. Ganz spontan einfach reinkam und eben sagte, toll, ich bin mit der Frau Edith Willenberg, der Inhaberin, zusammen in die Schule gegangen, bin jetzt hier gerade mal wieder nach 40 Jahren in Mainz und höre dann an der Haltestelle Schillerplatz, Juwelier Willenberg. Da ist sie mir wieder eingefallen und dann bin ich einfach mal reingekommen. Ich will nur mal guten Tag sagen.
Da kann man erst ermessen, was sich die Stadtwerke durch eine im Lichte des Gesagten völlig unsinnige Selbstbeschränkung entgehen lassen.
Es gibt nur eine Haltestelle, die nicht umbenannt wird oder keinen Namenszusatz bekommen wird. Und das ist der
Hauptbahnhof.
Tja, die Reise von Reinhard Lauterbach. Die war ein Trip in die trübe Wirklichkeit und siehe, sie hat vorweggenommen, was den Komödianten vor Jahren noch als grausame Zukunft erschien.
Vor 2 Wochen habe ich mich mit einem Freund verabredet in Koblenz beim Italiener. Hatte ich mir die Wegbeschreibung ganz genau aufgeschrieben. Fußgängerzone, gegenüber vom Schlecker rechts, dann Parfumerie Douglas links rein am Sandpoint vorbei, bei Wobis in die Passage, nicht? Dann Citibank, Apollo Optik, Hennes & Moritz und schräg gegenüber von Educho, Ristorante Veneziano. Ich sitze da, der kommt und kommt nicht, bis ich merke, Mensch, ich bin ja noch in Augsburg. Und das wird immer schlimmer, nicht? Bald kommen sie in Stuttgart an, lassen sie am Bahnhof erstmal so einen U-Bahn-Faltplan geben, dann steht da oben drauf, gilt auch für Dortmund.
Hans-Dieter Nuhr mit, alles ist gleich. Fassaden werden zu Werbeträgern, Menschen zu Litfaßsäulen, der Sponsor wird's schon richten. Zeit für uns mal nachzufragen, wie geht das eigentlich, das Sponsoring? Und was denken die sich dabei, die es betreiben? Hans-Konrad Walter ist Geschäftsführer der Kultursponsoring-Agentur Causalis. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ich habe ihn gefragt, was ist eigentlich ein Sponsor? Wie wird er definiert?
Vielleicht kann man da ganz kurz in der Geschichte ansetzen. Sponsieren kommt aus dem Lateinischen und heißt um eine Braut werben. Und Das ist natürlich auch ein Begriff, der sich in der heutigen Zeit wiederfindet. Ein Sponsor ist sozusagen ein Partner eines Sponsoring-Nehmers. Man kann das Ganze auch sozusagen damit beschreiben, dass es Sponsoring nach dem Prinzip der Leistung und Gegenleistung funktioniert mit einer gemeinsamen Zielsetzung.
Jetzt ist es, glaube ich, heutzutage so, bei dem Job, den Sie betreiben, nämlich Kultursponsoring, dass die Braut da ja oft selber darum werben muss, geheiratet zu werden. Die Frage ist, warum gibt ein Wirtschaftsunternehmen einer Kultureinrichtung überhaupt Geld? Das ist ja wohl kaum Nächstenliebe oder Wohlfahrtsinteresse.
Aus dem Grund, weil natürlich über Sponsoring Wettbewerbsvorteile erzielt werden können durch Steigerung des Unternehmensimages. Und das Ganze funktioniert dann in Verbindung mit einem kulturellen Produkt, insbesondere wenn der Sponsor sich bestimmte spezifische Zielgruppenmärkte erschließen möchte.
Das habe ich nicht genau verstanden.
Gegenüber Wettbewerbern erzielt natürlich ein Sponsor große Wettbewerbsvorteile, wenn er ein spezifisches Kulturprojekt fördert.
Zum Beispiel? Können Sie uns ein Beispiel nennen?
Ja, selbstverständlich. Also wenn Sie sich zum Beispiel die dänische Kinderkulturwoche in Berlin angucken, die wir als Agentur betreut haben, die wurde von der dänischen Botschaft durchgeführt mit dem Kooperationspartner FEZ Berlin und von dem Unternehmen Scantlines gefördert. Das Unternehmen Scantlines ist sozusagen der große Logistikdienstleister im baltischen Raum, im Fährbetrieb. Und sie haben natürlich dieses Projekt mitgefördert, um auch Dänemark wieder interessant zu machen für als Urlaubsland für die Zielgruppen hier in Berlin. Das war das Motiv.
Also Image und Bekanntmachung von Dänemark als Urlaubsland in der Hoffnung, es würden Touristen die Dienstleistung nutzen.
Genau.
Verstehe. Das heißt, es geht darum, Image zu verbessern, es geht darum, die Marke zu verbreiten und letztendlich geht es um ökonomische Ziele. Man möchte etwas verkaufen.
Genau, man möchte Kunden binden, man möchte neue Kunden gewinnen und das Ganze funktioniert eben über diesen Image-Transfer und damit hat es natürlich auch eine nachhaltigere Wirkung als ein kurzfristiger Werbespot im Fernsehen.
Das heißt, die Ergebnisse, die Kultursponsoring verursacht, sind messbar?
Sie sind messbar, wenn man sich auch darum bemüht, diese zu messen, ja. Nur ist es zum Beispiel so, dass Verdi eine Studie rausgebracht hat und Theaterbesucher in Köln befragt hat. Und dabei ist rausgekommen, dass für nahezu 70% das Sponsoring-Unternehmen sympathischer wird und die Befragten sich beim Kauf von Produkten durchaus zugunsten von Produkten des Sponsors entscheiden würden.
Also ein Sponsor verbessert sein Image?
Er verbessert nachhaltig sein Image und hat dadurch die Wettbewerbsvorteile, ne, gegenüber Konkurrenten und Konkurrenzprodukten auch.
Ihre Agentur vermarktet sogenannte Kulturmarken. Das heißt, meinetwegen ein Film- oder Literaturfestival, das Geld braucht, das auf einen Sponsor angewiesen ist, wird in einem Katalog, den Sie herausgeben, vorgestellt. Und zwar in Hinblick auf Image, auf Zielgruppe und so weiter. Kann man sich vorstellen, dass es Veranstaltungen oder Projekte gibt, die sich nicht so leicht labeln lassen und die dann kein Geld bekommen?
Ja, das ist durchaus vorstellbar, insbesondere wenn man an Projekte denkt, die sich eben doch sehr kritisch mit bestimmten gesellschaftlichen Tendenzen auseinandersetzen oder im künstlerischen Bereich eben auch mit Konsum. Und da hat es natürlich auch viel dann mit dem Mut eines Sponsors zu tun, sowas mit zu unterstützen. Ich denke mal, das ist eine Aufgabe der strategischen Planung von beiden Seiten, das eben noch hier tiefer zu betrachten. Und dann eben auch zum gewünschten Erfolg zu führen.
Wir sprechen ja heute über Kommerzialisierung durch Sponsoring. Also kann man sagen, dass Sponsoring natürlich schon so eine gewisse Mainstream-Kultur fördert und bestimmte Nischenkunst nicht gefördert wird oder bestimmte kritische Produkte?
Also das kann ich als solches nicht bestätigen, weil wir auch Kunden betreuen, insbesondere aus dem Kinderkulturbereich, wo man nicht davon ausgehen kann, dass jetzt hier eine zahlungskräftige Zielgruppe erreicht wird. Und selbst diese kleinen Unternehmen haben eine Chance. Ich kann Ihnen da ein schönes Beispiel nennen. Wir betreuen die Kinder- und Jugendfilmtage in Berlin, den Kinderfilm e.V., der im letzten Jahr von dem Unternehmen Vattenfall gesponsert worden ist. Hier ging es darum, den medienpädagogischen Ansatz dieses Projektes zu fördern und natürlich auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Und das war auch das Ziel des Sponsors Vattenfall, dieses Projekt mit zu unterstützen. Wir haben alle kaum dran geglaubt, wir haben lange dran gekämpft und letztendlich ist diese Partnerschaft dann noch zum gegenseitigen Nutzen zustande gekommen.
Das war Hans-Konrad Walter von der Kultursponsoring-Agentur Causalis. So, jetzt haben wir einen Blick darauf geworfen, wie das Sponsoring unsere Städte verändert. Wie es ist, wenn ein Dom als Werbefläche genutzt und Haltestellen an Unternehmen verkauft sind. Und wir haben erfahren, warum die Unternehmen Sponsoring betreiben. Vernünftige Gedanken, wie vorhin ja auch schon. Und eigentlich kann man wenig dagegen sagen, oder?
Ich denke, dass der Kapitalismus in eine neue, eine dritte Phase getreten ist. Zunächst gab es den Kapitalismus des 19. Jahrhunderts, in dem die Gesetze der Ökonomie schrankenlos im Bereich der Wirtschaft herrschten. Er war expansiv, indem er immer mehr Betriebe und Arbeitsverhältnisse seinen oft unmenschlichen Bedingungen unterwarf. Ihm folgte der Kapitalismus des 20. Jahrhunderts, der herausgefordert war durch den real existierenden Sozialismus und sich intern Schranken auferlegte, um im Systemwettbewerb nicht als gänzlich unsozial zu erscheinen. Dieser Kapitalismus war expansiv, indem er sich anderen Volkswirtschaften als das bessere System empfahl und aufdrängte. Der Kapitalismus des 21. Jahrhunderts ist ohne Konkurrenz, nachdem der Kampf der Systeme gewonnen wurde. Er ist expansiv, indem er alle Lebensbereiche seinen Bedingungen unterwerfen will. In seiner dritten Phase ist der Kapitalismus ähnlich gefräßig wie in seiner ersten. Im 19. Jahrhundert mussten die Industriearbeiter mehr oder weniger den ganzen Tag lang arbeiten. Zeit blieb praktisch nur für Erholungsschlaf. Diese Menschen waren daher reine Wirtschaftssubjekte. In seiner zweiten Phase, der milden, ging diese Belastung stark zurück. Derzeit steigt sie wieder leicht an, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Wir sind erneut reine Wirtschaftssubjekte, weil wir von morgens bis abends in allen Lebensbereichen den Gesetzen der Wirtschaft ausgesetzt sind.
Deutliche Worte von Dirk Kurbjuweit, Autor des Buches »Unser effizientes Leben – Die Diktatur der Ökonomie und ihre Folgen«. Folgen auch auf unser Denken, Fühlen und Empfinden. Und über den Bereich, der für das Fühlen und Empfinden zuständig ist, möchte ich jetzt mit unserem hr2-Kunstkritiker Rudolf Schmitz sprechen. Einen schönen guten Abend.
Namen Frau Fischer.
Herr Schmitz, man kann die Kunst ja als radikal zweckfrei, als Gegenentwurf zur zweckrationalen Ökonomie verstehen. Aber auch die Künstler sind schon seit Jahrhunderten auf die Wirtschaft angewiesen, nämlich auf Mäzene oder auch auf Stifter. Was ist denn der Unterschied zwischen Mäzenen und Stiftern und den heutigen Sponsoren?
Sponsoren, wir haben es vorhin schon gehört, sind Leute, die auf Rückgabe ihrer Leistung pochen. Das heißt, sie geben Geld zum Beispiel an ein Museum oder eine Kunsthalle und möchten dann zum Beispiel mit dem Namen genannt werden im Katalog, auf dem Ausstellungsplakat oder sonst wie. Sie möchten, dass ihre Angestellten, wenn es Unternehmen sind, zum Beispiel eingeladen werden zu Previews, dass die Essen haben können in diesen Kunsthallen und Museen und so weiter. Also sie möchten bestimmte Privilegien. Sie möchten sich schmücken mit diesem Aroma der Kultur, was natürlich die Kunst und die Museen in starkem Maße vermitteln. Während der Stifter natürlich eine bestimmte Vermögensmasse für einen bestimmten gemeinnützigen Zweck durch seinen Willensakt bestimmt. Wir haben hier in Frankfurt ein wunderbares Beispiel. Das Städel-Museum gäbe es nicht ohne einen solchen Stifter, also ohne Johann Friedrich Städel, der ein Patriziersohn war, der im Handel reich geworden war, der keine Familie hatte und dann schließlich in seinem Testament seine Kunstsammlung, sein Haus und sein Vermögen der Stadt hinterließ, mit der Auflage: Es möge ein Ort gebaut werden und eine Kunstschule, zu der er sozusagen hiermit das Kunstmaterial, das Anschauungsmaterial geliefert hatte. Also heute ist es natürlich so, dass der Mäzen und der Sponsor, dass das manchmal auch Dinge sind, die nicht so trennscharf zu behandeln sind, weil der Mäzen möchte in irgendeiner Weise etwas zurück, sei es auch nur das Denkmal, das er sich damit selbst errichtet.
Ohne Sponsorengelder könnten ja heute viele Museen und Ausstellungshallen überhaupt nicht mehr arbeiten. Das hat ja sicherlich Folgen. Also ich stelle mir vor, gibt es dann vor allen Dingen sowas wie medienwirksame Wanderausstellungen mehr als Dinge, die eben nicht so eine Resonanz hervorrufen?
Sagen wir so, für das Ausstellungswesen bedeutet das, und das kann man hier in Frankfurt natürlich auch an einer Institution wie der Schirn zum Beispiel gut beobachten, es bedeutet, dass immer sehr prestigeträchtige Projekte gemacht werden müssen, damit sie auch zum Beispiel in der Presse und in der Publikumsresonanz Wirkung entfalten und damit wieder neue Sponsoren angelockt werden können. Die Schirn zum Beispiel, was die von der Stadt bekommt, nämlich so ungefähr 5,3 Millionen, das geht auf Betriebskosten, das sind die Betriebskosten. Und was den Ausstellungsetat angeht, ist das nur ein Drittel. Also ein Drittel aller Ausstellungen, die wir hier in der Schirn sehen, sind von der Stadt bezahlt. Zwei Drittel sind über Sponsorengelder akquiriert worden. Und insofern ist dann natürlich auch immer ein bisschen Heuchelei im Spiel, finde ich, wenn eine Stadt jetzt die Schirn zum Beispiel als Aushängeschild der Stadtkultur von Frankfurt betrachtet und sie tatsächlich nicht voll finanziert, sondern die eben sehr stark von Privatleuten abhängig ist und von Unternehmen abhängig ist.
Nun steht der Schirn Max Hollein vor. Das ist natürlich ein sehr renommierter Museumsmann. Der kann mit Sponsoren sicherlich auch anders umgehen als vielleicht Museumsdirektoren oder Ausstellungsmacher, die nicht ganz so ein Schwergewicht sind. Fallen denn bestimmte weniger prestigeträchtige Arbeiten oder Ausstellungen unter den Tisch, wenn man mit Sponsorengeldern arbeitet?
Das ist natürlich die Gefahr, aber es gibt sicherlich auch sehr viele Unternehmen, das kann man in Deutschland sogar gut verfolgen, die gerade für experimentelle Kunst oder experimentelle Theaterformen, experimentelle Oper und so Geld ausgeben, deshalb, weil das genau ihrem Image entspricht. Also sie erhoffen sich, damit ihr Image zu bestärken, ein innovatives und für Neuerungen aufgeschlossenes Unternehmen zu sein. Also ich denke, man kann das leider nicht über einen Kamm scheren. Und wie Sie zu Anfang sagten, die Kunst gilt immer sozusagen als die zweckfreie Sphäre, aber die Marktferne der Kunst, die hat es in Wirklichkeit nie gegeben. Also das ist letztlich eine altmodische Illusion.
Es wird ja auch, also im Museum wird ja auch dazu benutzt, zum Beispiel Sammlungen in ihrem Wert aufzuwerten, dass man eben eine private Kunstsammlung eine Weile in einem Museum stehen hat.
Und das Museum dann als Durchlauferhitzer dient. Da haben wir leider auch das Negativbeispiel hier in Frankfurt. Es gab einen Immobilienhai, kann man schon sagen, der Jean-Christoph Ammann, den damaligen Direktor, Geld gegeben hat, damit er eine Sammlung aufbaut. Das ging dann als Dauerleihgabe ans Museum. Der Direktor des Museums hat gedacht, das wird irgendwann mal eine Stiftung. Aber nein, er hat es abgezogen, nachdem die Sachen veredelt waren, und hat sie dann zu einer Versteigerung gegeben und hat damit wunderbares Geld verdient natürlich. Also durch diese Aufwertung durch das Museum, und dafür gibt es sehr, sehr viele Beispiele leider.
Vielen Dank, Rudolf Schmitz, HR2 Kunstkritiker. Sensibel verhandeln sollen wir also die Ansprüche zwischen Sponsoren und zwischen Museumsmachern. Am Telefon mitgehört hat Dieter Bartetzko, Architekturkritiker der FAZ. Und nachdem wir gerade über die Folgen des zunehmenden Sponsoreneinflusses auf die Kunst gesprochen haben, möchte ich jetzt mit ihm darüber sprechen, wie diese Folgen sich im öffentlichen Raum und in der Architektur niederschlagen. Einen schönen guten Abend, Herr Bartetzko.
Ja, guten Abend.
Herr Bartetzko, in Frankfurt etwa wäre ja die Restaurierung des Portikus ohne private Sponsoren gar nicht möglich gewesen. Ihr Architektenherz oder Ihr Architekturliebhaberherz müsste dabei doch eigentlich erwärmt werden.
Naja, es ist nicht ganz so sehr erwärmt worden. Dadurch ist ein gutes Beispiel, das Ihnen dafür, wie dann doch letztlich Willkür und Geschmack, und ich sage das jetzt mal so drastisch, auch schlechter Geschmack von Sponsoren durchschlagen können. Denn die vor allen Dingen Innenarchitektur dieses rekonstruierten Gebäudes des Klassizismus ist regelrecht verhunzt worden durch Geldknappheit, dann plötzliche Geldknappheit, aber auch den schlechten Geschmack der Sponsoren, die auf einer Form bestanden haben, die mit dem alten Haus und vor allen Dingen mit den Farben, die man im Klassizismus und in dem alten Haus benutzt hat, überhaupt nichts mehr zu tun hatten. Und sozusagen die Krönung des Misserfolgs, wenn man das so drastisch auch nochmal sagen sollte, ist der Festsaal dieses Hauses, also sozusagen das Herzstück, der als solcher eigentlich gar nicht vorhanden ist, sondern im Rohbau stehen geblieben ist, weil man einfach das Geld dann auch verweigert hat, die Sponsoren das Geld für die Ausstattung dieses Festsaals verweigert haben, sodass im Grunde jetzt das Literaturhaus, das dort residiert, mit einem Torso umgehen muss.
Ist das Beispiel des Portikus verallgemeinerbar? Also nehmen Sponsoren in der öffentlichen Architektur, wenn sie denn Gelder geben, zu viel Einfluss?
Zunächst mal muss man sagen, dass die Architektur leider Gottes in letzter Zeit so etwas wie das Stiefkind für Sponsorentum geworden ist. Ich muss nur erinnern an die Direktorin, die Vorgängerin des jetzigen Direktors im Architekturmuseum, Frau Flagge, die ja genau mit dieser Begründung auch ihr Amt aufgegeben hat, dass sie sagte, Architektur findet keine Sponsoren mehr. Es wird nur noch das, was ganz wirkungsvoll, ganz effektiv ist, nämlich Sport und alle anderen Arten von Kunst gesponsert, aber wir bekommen keine Gelder mehr. Und deshalb hat sie ihr Amt aufgegeben. Man
kann, um nochmal einen Moment bei einem Frankfurter Beispiel zu bleiben, vielleicht auch noch einmal die alte Oper anführen, die auch ein gutes Beispiel dafür ist, wie dann die Grenzen verschwimmen können, wenn Sponsoren da sind, die Grenzen verschwimmen können zwischen dem öffentlichen Interesse und privatem Interesse. Alte Oper aus Spenden der Bürger und großer Institutionen ja zum großen Teil wieder aufgebaut und das Herzstück der alten Oper war das restaurierte und zum Teil rekonstruierte Foyer, in dem alle Frankfurter sich aufgehalten haben, an dem sie konnten und das bewundert haben. In der Zwischenzeit, weil die alte Oper fast privat auch betrieben wird, aufgrund dieses Sponsorentums, ist dort ein Luxusrestaurant eingezogen und selbst für die Besucher der Veranstaltungen in der alten Oper ist dieses Foyer gesperrt, nicht mehr sichtbar.
Heißt das, wir müssten den öffentlichen Raum stärker gegen private Interessen schützen?
Ja, das denke ich auf jeden Fall. Ein anderes Beispiel, tut mir leid, wenn ich so viel von Frankfurt spreche, aber es liegt ja sozusagen auch auf der Hand und ist ein Pionierbeispiel eigentlich für auch Bundesrepublikaner.
In Nordhessen werden es uns verzeihen.
Ja, ich hoffe es auch. Nehmen Sie das große Beispiel Bankenviertel und Skyline. Natürlich ist die Skyline ein hervorragender städtebaulicher Bestandteil, aber das Bankenviertel selbst, von dem immer wieder auch gesagt wurde, es könne sozusagen Sponsoren indirekt erzeugen, insofern als jeder Investor im Bankenviertel bauen möchte und die Stadt sozusagen mit ihren Pfunden wuchernd dann die Investoren sanft aber doch zwingen könnte, dort in den Erdgeschossen öffentlichen Raum kulturelle Einrichtungen auszuweisen. Genau dieses Konzept ist nicht aufgegangen. Sie finden außer dem englischen Theater im gesamten Bankenviertel keine kulturelle Institution. Sie finden ja kaum Restaurants oder sonst irgendwelche öffentlichen Einrichtungen.
Herr Patezko, wir haben schon mehrfach in dieser Sendung gehört, dass die Ausgestaltung oftmals das Problem ist. Also die Verhandlung der gegensätzlichen Interessen zwischen Sponsoren und jetzt sagen wir in Ihrem Fall, jetzt in unserem Gesprächsfall mal zwischen Kultureinrichtungen oder Stadt, das leuchtet ein und dann überlegt man sich doch, müsste diese Schnittstelle nicht professionalisiert werden?
Da wäre wirklich sehr viel gewonnen. Also sozusagen Ihr Wort in Petra Roth und aller Bürgermeisterohren. Wenn es tatsächlich Institutionen gäbe oder Personen gäbe, die damit beschäftigt sind, diese Interessen auszugleichen und man muss es im Fall der Architektur wirklich auch so sagen und die Kraft genug hätten und Geschick genug hätten, auch die sehr selbstsüchtigen Interessen von Investoren ist gleich Sponsoren sozusagen zurückzudrängen.
Also ein Sponsorendezernat wäre die Lösung?
Ja, von mir aus selbst ein Dezernat, ja.
Die Grenzen zwischen Investor und Sponsor verschwimmen. Vielen Dank an Dieter Bartetzko, Architekturkritiker der FAZ. Nun bestehen ja Städte nicht nur aus Reklameflächen. Der öffentliche Raum ist ein gewachsenes Gebilde. Er ist, wenn man so will, gestaltgewordene Geschichte.
Wer sich in Berlin von Westen her dem Brandenburger Tor nähert, macht eine kleine Zeitreise. Keine chronologische, sondern eher eine Springprozession, die einen quer durch die Jahrhunderte und Epochen führt. Die Straße des 17. Juni, die von Charlottenburg durch den Tiergarten auf das Brandenburger Tor zuführt, erinnert an den Volksaufstand vom 17. Juni 1953 in der DDR. Eine blutig niedergeschlagene Erhebung für Demokratie und politische Freiheit in Ostdeutschland. Eine der größten und prominentesten Straßen Berlins weist auf dieses Ereignis hin. Hier startet alljährlich der Berlin-Marathon, hier verwandelte die Love Parade den 17. Juni in eine Freiluftdisco, hier werden demnächst Fußballfans und Sponsoren die Weltmeisterschaft auf Großleinwänden feiern. Die Straße des 17. Juni endet am Platz vor dem Brandenburger Tor. Vor einigen Jahren war dies noch ein namenloser Ort, jetzt heißt er Platz des 18. März, zum Gedenken an die Märzrevolution von 1848. 17 und 18, Volksaufstand und Revolution, passt doch prima zusammen, denkt sich der unbefangene Betrachter und ahnt nicht, wie mühsam und langwierig es war, den kleinen Platz vor dem Tor dem großen historischen Ereignis der Revolution von 1848 zu widmen. Geht man durch das Tor über den Pariser Platz nach links, steht man in der Wilhelmstraße. An wie viele preußische Könige und deutsche Kaiser mag sie wohl erinnern. So wie am Kurfürstendamm die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche mit ihrer markanten Erscheinung, wenn sie nicht gerade durch großflächige Werbeplakate verhüllt ist, um der Kirchengemeinde zusätzliche Einnahmen zu verschaffen.
In der Wilhelmstraße stößt man nach wenigen Metern auf die Dorotheenstraße. Auch diese Namensgebung eine Hommage an Preußens Gloria und seine Prinzessinnen. Bundestagsneubauten mit ihren Abgeordnetenbüros säumen die Dorotheenstraße. Mancher Parlamentarier wird noch mit Grausen daran denken, dass sie zu DDR-Zeiten den Namen Clara Zetkins trug, der Politikerin, die als Alterspräsidentin des Reichstags 1932 ein Sowjetdeutschland herbeisehnte. Den Abgeordneten, mit Ausnahme der Linkspartei, war es nun wirklich nicht zuzumuten, den Namen einer Kommunistin auf ihren Briefbögen zu führen. Politiker, die aktiv an der Zerstörung der Demokratie mitgewirkt hatten, konnten nicht Namenspatronen im vereinten Deutschland sein. Und so tauschte man flugs die Schilder aus und wechselte in scheinbar unverfängliche preußische oder geografische Gefilde. Aus Dimitrov wurde Danziger Straße, aus Wilhelm Pieck Torstraße. Während Politiker eifrig nach Gegnern der Demokratie im Ostberliner Straßenverzeichnis Ausschau hielten, unterblieben entsprechende Namensänderungen im Westen.
Otto Langels als Flaneur durch Berliner historische Straßen. Und wir haben gelernt, was wir in unseren Städten sehen und wahrnehmen, wie wir sprechen, denken und uns orientieren, das bestimmt immer der Sieger. Erst der politische Sieger, das haben wir gerade von Berlin gehört. Und nun hat offenbar die Ökonomie ihre bunten Sedimente auf die Fassaden gedrückt. Die Macht der Reklame, wie das früher hieß, als noch ehrlicher gesprochen wurde. Ein Gedicht von Joachim Ringelnatz.
Ich wollte von gar nichts wissen. Da habe ich eine Reklame erblickt. Die hat mich in die Augen gezwickt und ins Gedächtnis gebissen. Sie predigte mir von früh bis spät, laut öffentlich wie im Stillen, von der vorzüglichen Qualität gewisser Bettnässerpillen. Ich sagte, mag sein, doch für mich nicht. Nein, nein, mein Bett und mein Gewissen sind rein. Doch sie lief weiter hinter mir her. Sie folgte mir bis an die Brille. Sie kam mir aus jedem Journal in die Quer und säuselte Bettnässerpille. Sie war bald rosa, bald lieblich grün. Sie sprach in Reimen von Dichtern. Sie fuhr in der Trambahn und kletterte kühn nachts auf die Dächer mit Lichtern. Und weil sie so zäh und künstlerisch blieb, war ich ihr endlich zu Willen. Es liegen auf meinem Frühstückstisch nun täglich zwei Bettnässerpillen.
Joachim Ringelnatz über die Macht der Reklame. Und im Studio begrüße ich Detlef Clausen, Soziologe an der Uni Hannover. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Clausen, hat die Ökonomie, hat der Turbokapitalismus den totalen Sieg errungen?
Ja, könnte man fast meinen. Wenn man nämlich eben noch Ringelnatz gehört hat, das ist schon lange her. Und das kommt uns relativ harmlos vor, nicht die Welt der Werbung. Das war noch eine sehr eingegrenzte Sache. Aber jetzt, wenn wir mit dem Sponsoring hier anfangen, darüber zu reden, dann merken wir doch, dass hier eine Macht, eine ökonomische Macht, eigentlich triumphiert auch über das Politische. Der ganze politische Diskurs wird eigentlich bestimmt von der ökonomischen Macht. Und es ist eben auch der gesamte öffentliche Raum, das ist ja nur ein Zeichen dafür, worüber Sie vorhin gesprochen haben. Auch die Kultur ist eigentlich nur noch eine abhängige Variable der Ökonomie.
Aber war das nicht immer schon so? Ich meine, ich habe es vorhin ja schon gesagt, es gab Mäzene, es gab Stifter für die Kunst und ein ökonomisch abhängiges Leben haben wir ja schon immer geführt. Wir mussten immer unsere Existenz verdienen in irgendeiner Art und Weise. Was verändert sich jetzt?
Ja, sehen Sie, vielleicht wenn wir die drei Phasen noch einmal durchgehen. Nicht, es war eigentlich, was vor der bürgerlichen Gesellschaft war, war eine Abhängigkeit, die die Menschen hatten von autoritären Herrschern, von Königen, von Fürsten und so weiter und so fort. Dann kam eigentlich mit der Ökonomie eine Art von Befreiung überhaupt erst. Und deswegen ist es ganz falsch, eigentlich die Ökonomie zu verteufeln. Nicht, die Ökonomie war eine Form von Befreiung. Das heißt, man konnte seinen Lebensunterhalt selbst verdienen und auch man fühlte sich als Subjekt.
Jenseits von Klasse und Stand und
ja,
so weiter.
Ja, genau. Nicht jeder, und das ist ja auch das Überzeugende gewesen, auch am Kapitalismus, trotz aller Auswüchse im 20. Jahrhundert. Das Überzeugende daran ist irgendwie gewesen, dass es immer das Versprechen hatte, dass man sein Leben in die eigene Hand bekommen würde. Und das ist irgendwie etwas, was im Augenblick konterkariert wird. Im Grunde genommen ist eigentlich die zweckrationale Ökonomie, die den Zweck hatte, das Leben zu verbessern, diese zweckrationale Ökonomie kippt um, eigentlich in eine Ökonomie der Macht. Und dieses ganze öffentliche Zeigen eigentlich auch von Sponsoring, von Macht, Das hat etwas mit Demonstration zu tun, von Demonstration von Stärke. Und das Individuum wird eigentlich entwertet.
Das heißt, wenn ich in ein Fußballstadion gehe, das eben nicht mehr Frankenstadion heißt, sondern Easy Credit Stadion, dann ist mein Erlebnis als Subjekt ein fundamental anderes?
Ja, und ich glaube, das kennen wir hier in Frankfurt auch, nicht? Sozusagen, eigentlich gehen wir ins Waldstadion und wir gehen auch noch heute ins Waldstadion in unserem Bewusstsein und man hat das Bewusstsein irgendwie, das Waldstadion, das ist ein Stück irgendwie, das gehört einem selber. Das ist irgendwie zu Hause. Man geht in zu einem Heimspiel eben, nicht? Und das ist ein Stück zu Hause.
Sie gehen dahin, ne?
Ja, ich gehe dahin, nicht? Und ich würde niemals sagen, ich gehe in die Commerzbank Arena. Da merkt man auch schon, das ist ein Stück Enteignung. Ein Stück Enteignung des öffentlichen Raums ist ein Stück Enteignung der Bürger. Und das ist eigentlich das Deprimierende an dieser Geschichte. Das heißt, alles auch, was Spaß macht, auch das gilt in der Kultur genauso. Es hat diesen Stempel des Gönnerhaften. Ich kriege etwas spendiert von irgendjemanden. Und das ist eigentlich das Ärgerliche daran.
Das Problem ist doch aber, wenn ich das bisher richtig verstanden habe, dass wir auf diese Spenden angewiesen sind. Wenn die Commerzbank nicht diese Arena gemacht hätte, gut, sie fordert nun, dass es eben auch so heißt, dann wäre das Waldstadion nicht so ungeheuer gut renoviert worden.
Ja, aber das ist eigentlich, da muss man irgendwie grundsätzlich werden. Und das klingt ja alles ganz furchtbar, weil das gar keiner mehr macht. Und das hängt ja damit zusammen, dass man das alles schon akzeptiert. Diese ökonomischen Prämissen, das heißt und so weiter.
Also ich habe mich mit dieser Frage sozusagen schon dem Primat des Ökonomischen unterworfen.
Genau. Zum Beispiel muss aus dem Fußball so viel Geld herausgeholt werden? Muss das alles sein? Weil es alle machen, wagt man das überhaupt nicht in Zweifel zu ziehen. Genauso ist das irgendwie, ist das mit Kultur, genauso ist es mit den Universitäten zum Beispiel. Auch da gilt plötzlich ein Primat des Ökonomischen, obwohl das Ökonomische überhaupt nicht so einfach berechenbar ist, dass vieles, was langfristig sehr, sehr wertvoll werden kann, dass man das überhaupt nicht von einem Tag auf den anderen berechnen kann, wo ist das Plus, wo ist das Minus. Und das sehen Sie auch in dieser Sponsoring-Kultur, ist nämlich gar nicht das Entscheidende, dass irgendwie mehr Produkte verkauft werden, sondern es ist vielmehr spielen solche Kategorien wie Image, Präsenz und all so etwas Abgeleitetes eine Rolle. Und deswegen sage ich, irgendwie die zweckrationale Ökonomie ist ausgehebelt worden zugunsten einer Ökonomie der Macht. Und das macht einem dieses Unbehagen, das man ständig hat, wenn man zu irgendetwas Gesponsertem hingeht.
Gibt es denn eine Möglichkeit, sich dazu zu verhalten, ironisch zu verhalten meinetwegen? Wir haben ja vorhin den Günter Koch, den Sportreporter, gehört, der einfach sagt, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Das ist natürlich eine ironische Strategie, damit umzugehen. Kann man das verallgemeinern? Können das auch Sie und ich tun?
Aber auf jeden Fall. Und ich glaube, deswegen nimmt das ja auch nicht, niemand nimmt das wirklich ernst. Im Grunde genommen. Das ist durchschaubar, diese Geschichte. Nicht? Und das ist ja einfach so, nicht Commerzbank Arena, nicht? Das haben der Frankfurter Volksmund hat es gleich umgetauft in Regenwaldstadion.
Das heißt, Sprachspiele sind die Möglichkeit, ja, damit umzugehen.
Total. Natürlich ist es auch ein Ausdruck von Ohnmacht, nicht? Ironie ist immer auch ein Zeichen von Schwäche. Auf der anderen Seite aber kann man damit auch demonstrieren, dass man sich dem nicht völlig unterwirft.
Detlef Clausen, Soziologe an der Uni Hannover, vielen Dank. Da kann man dann dennoch nur melancholisch sein bei dieser totalen Macht der Ökonomie. Der Turbokapitalismus hat gesiegt und wir sind erneut reine Wirtschaftssubjekte, in allen Lebensbereichen den Gesetzen der Wirtschaft ausgesetzt.
Wohin aber gehen wir? Ohne Sorge, sei ohne Sorge, wenn es dunkel und wenn es kalt wird. Sei ohne Sorge, aber mit Musik. Was sollen wir tun? Heiter und mit Musik. Und denken, heiter, angesichts eines Endes, mit Musik. Und wohin tragen wir am besten unsere Fragen und den Schauer aller Jahre? In die Traumwäscherei, ohne Sorge, sei ohne Sorge. Was aber geschieht am besten, wenn Totenstille eintritt?
Das war der Tag in HR2. Sie können diese und auch vergangene Sendungen im Internet hören und auch als Podcast herunterladen unter www.hr2.de. Hier folgen nun die Hörbar und später Jazz Now. Ich wünsche Ihnen einen reklamefreien Abend. Danke fürs Zuhören. Tschüss, sagt Katrin Fischer.